Dr. David Friedrich Strauss, geboren 27.01.1808 in Ludwigsburg, Württemberg, gestorben 8.02.1874, Verfasser theologischer und philosophischer Schriften. Sein Hauptwerk, Das Leben Jesu, kritisch bearbeitet. Sein letztes Werk, Der alte und der neue Glaube, zeigt seinen Übergang von Hegel zum Materialismus. Am 18. Januar 1843, abends. Siehe, solches ist vor der Hand nötig zu wissen, was der Mann ist, da es sich darum handelt, diejenigen Texte meines Buches näher zu bestimmen, an denen eben dieser Mann den widersprechenden Anstoß nimmt und die Ungöttlichkeit meines Wortes zu beweisen strebt. Es gibt wohl derlei Texte noch in großer Menge in meinem Buche, die der Mann als Waffe gegen mich gebraucht. Allein wir werden an den Texten, welche schon vorbereitet daliegen, zur Genüge haben, um das Wesen unseres Gegners ganz zu erschauen und somit auch seinen großen Irrtum. Du aber fragst, wer ist Strauß und warum tut er solches? Also merke, ich will es dir kundtun. Strauß ist ein Prophet der Zeit und ein Prophet der Welt. Ein Baumeister ist er, der aus Edelsteinen ein großes Gebäude auf dem Flugsande der Welt. Ja, ein solches Gebäude erbauen will, das da der Ewigkeit trotzen soll. Aber welch ein Widerspruch, welch eine Torheit das ist, das wird sich eben aus den nachstehenden Texten gar klärlich dartun. Der Mann wird sich verbauen. Er wird seine Torheit einsehen, wenn da kommen werden Regen und Winde, so wird sein Prachtgebäude untergehen. Aber auf dem Sande werden dann viele Sucher die edlen Steine finden, werden sie tragen auf die Felsen und werden aus eben diesen vorgefundenen Edelsteinen unter meiner Leitung ein solches Prachtgebäude aufführen, welches dann allen ewigen Zeitenstürmen trotzen wird. Siehe, also musste auch ein Strauß kommen, einer der größten Gegner meines Wortes, darum mein Heiligtum bis zum letzten Häkchen möchte bekämpft werden und möchte der Nacht die äußerste Grenzlinie bestimmt werden, auf das nun alle gelehrte Welt erschaue, wie groß da ist der Horizont ihrer Erkenntnisse, und sie gründlich und buchstäblich sage, bis hierher und nun nicht mehr um ein Haar weiter. Also ist Strauß ja auch ein notwendiger Prophet. Es gibt aber schon eine Menge Sammler der Edelsteine auf dem Flugsande dieses Propheten, und es steht schon nahe vollendet ein anderes Gebäude auf einem starken Felsen. Daher lassen wir diesen Mann in seiner Sphäre. Er ist uns nötig, denn er streut zuvor den Samen der Nacht aus. Dieses Unkraut wird gesammelt werden und soll verbrannt werden auf unserem Acker, damit dieser durch dessen Asche gedüngt werde, auf das Vorteilhafteste. Nun wirst du hoffentlich wissen, wer der Strauß ist und warum er solches tut. Da du aber nun solches weißt, so ärgere dich nicht seinetwegen, denn auch er ist ein Arbeiter für mich und muss es sein, weil er es sein muss. Verstehe solches so nach gar wohl. Amen. Fortsetzung am 20. Januar 1843, Vormittag. Viertes Buch Moses, 22. Kapitel, Verse 28 bis 30, folgende. Mose 4, Kapitel 22, Vers 1, folgende. Darauf zogen die Kinder Israel und lagerten sich in das Gefilde Moab, jenseits des Jordans, gegenüber Jericho. Und Balak, der Sohn Zippors, sah alles, was Israel getan hatte, den Ammonitern, und die Moabiter fürchteten sich sehr vor dem Volk, das so groß war und den Moabitern graute vor den Kindern Israel. Und sie sprachen zu den Ältesten der Midianiter: Nun wird dieser Haufe auffressen, was um uns ist, wie ein Ochse Kraut auf dem Felde auffrisst. Balak aber, der Sohn Zippors, war zu der Zeit König der Moabiter. Und er sandte Boten aus zu Bileam, dem Sohn Beors, gen Petor, der wohnte an dem Strom im Lande der Kinder seines Volks, dass sie ihn forderten, und ließ ihm sagen: Siehe, es ist ein Volk aus Ägypten gezogen, das bedeckt das Angesicht der Erde und liegt mir gegenüber. So komm nun und verfluche mir das Volk, denn es ist mir zu mächtig, ob ich's schlagen möchte und aus dem Lande vertreiben. Denn ich weiß, dass welchen du segnest, der ist gesegnet, und welchen du verfluchst, der ist verflucht. Und die Ältesten der Moabiter gingen hin mit den Ältesten der Midianiter und hatten den Lohn des Wahrsagers in ihren Händen und kamen zu Bileam und sagten ihm die Worte Balaks. Und er sprach zu ihnen: Bleibt hier über Nacht, so will ich euch wieder sagen, wie mir der Herr sagen wird. Also blieben die Fürsten der Moabiter bei Bileam. Und Gott kam zu Bileam und sprach: Wer sind die Leute, die bei dir sind? Bileam sprach zu Gott: Balak, der Sohn Zippors, der Moabiter König, hat sie mir gesandt. Siehe, ein Volk ist aus Ägypten gezogen und bedeckt das Angesicht der Erde. So komm nun und fluche ihm, ob ich mit ihm streiten möge und sie vertreiben. Gott aber sprach zu Bileam: Gehe nicht mit ihnen, verfluche das Volk auch nicht, denn es ist gesegnet. Da stand Bileam des Morgens auf und sprach zu den Fürsten Balaks: Geht hin in euer Land, denn der Herr will's nicht gestatten, dass ich mit euch ziehe. Und die Fürsten der Moabiter machten sich auf, kamen zu Balak und sprachen: Bileam weigert sich, mit uns zu ziehen. Da sandte Balak noch größere und herrlichere Fürsten, denn jene waren. Da sie zu Bileam kamen, sprachen sie zu ihm: Also lässt dir sagen Balak, der Sohn Zippors, wehre dich doch nicht, zu mir zu ziehen, denn ich will dich hoch ehren, und was du mir sagst, das will ich tun. Komm doch und fluche mir diesem Volk. Bileam antwortete und sprach zu den Dienern Balaks: wenn mir Balak sein Haus voll Silber und Gold gäbe, so könnte ich doch nicht übertreten das Wort des Herrn, meines Gottes, Kleines oder Großes zu tun. So bleibt doch nun hier auch ihr diese Nacht, dass ich erfahre, was der Herr weiter mit mir reden werde. Da kam Gott des Nachts zu Bileam und sprach zu ihm: Sind die Männer gekommen, dich zu rufen? So mache dich auf und zieh mit ihnen. Doch was ich dir sagen werde, das sollst du tun. Da stand Bileam des Morgens auf und sattelte seine Eselin und zog mit den Fürsten der Moabiter. Aber der Zorn Gottes ergrimmte, dass er hinzog, und der Engel des Herrn trat in den Weg, dass er ihm widerstünde. Er aber ritt auf seiner Eselin, und zwei Knechte waren mit ihm. Und die Eselin sah den Engel des Herrn im Wege stehen und ein bloßes Schwert in seiner Hand. Und die Eselin wich aus dem Wege und ging auf dem Felde. Bileam aber schlug sie, dass sie in den Weg sollte gehen. Da trat der Engel des Herrn in den Pfad bei den Weinbergen, da auf beiden Seiten Wände waren. Und da die Eselin den Engel des Herrn sah, drängte sie sich an die Wand und klemmte Bileam den Fuß an der Wand, und er schlug sie noch mehr. Da ging der Engel des Herrn weiter und trat an einen engen Ort, da kein Weg war zu weichen, weder zur rechten noch zur linken. Und da die Eselin den Engel des Herrn sah, fiel sie auf ihre Knie unter Bileam. Da ergrimmte der Zorn Bileams, und er schlug die Eselin mit dem Stabe.